Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ich begrüße Sie zu den Büchern für junge Leserinnen und Leser. Mein Name ist Svenja Kretschmer. Heute stellen wir Ihnen 6 sehr unterschiedliche Naturbücher für junge Lesende vor. Und vorher geht es um ein Kinderbuch über die außergewöhnliche Malerin Frida Kahlo. Frida Kahlo ist die bekannteste Malerin Mexikos. Ihre Selbstporträts und Stillleben zeigen Elemente aus der Geschichte und der Natur Mexikos. Heute sind diese farbenfrohen Bilder weltweit bekannt. Und auch weit über die Kunstszene hinaus ist Frida Kahlo zu einer Ikone geworden. Ihre Markenzeichen, die buschigen Augenbrauen und die Blumen im Haar. Letzte Woche, am 13. Juli, war Frida Kahlos 70. Todestag. Die Autorin und Journalistin Christine Schulz-Reiß schreibt Sachbücher. Sie erklärt Kindern Politik, Philosophie und Religion. In der Reihe »Kinder entdecken berühmte Leute« schreibt sie Biografien über Marie Curie, Johannes Gutenberg, Leonardo da Vinci und Fernando Magellan. Zuletzt erschien in dieser Reihe auch ein Band über Frida Kahlo. Ich habe mit Christine Schulz-Reiß über das Buch gesprochen. Frau Schulz-Reiß, zu Lebzeiten war Frida Kahlo zwar in Mexiko bekannt, international aber kaum. Mittlerweile gibt es zahlreiche Bücher, Bildbände, Filme, Hörspiele, Opern und sogar eine Barbie-Puppe. Haben Sie noch etwas Neues über die Malerin herausgefunden?
Bei meinen Recherchen habe ich natürlich vieles herausgefunden, was ich selber noch nicht wusste. Vor allen Dingen viele Details aus ihrer Kindheit, die ja ganz entscheidend dafür war, zu was sie wurde, als Person, als Frau, als Charakter. Also das war schon eine sehr spannende Reise durch dieses Leben dieser Frau.
Können Sie da ein Beispiel nennen, was Sie besonders beeindruckt hat, was für Sie neu war?
Frida Kahlos Mutter kommt einem ja erstmal sehr, sehr unsympathisch vor. Die war streng, die war manchmal auch hässlich zu ihren Kindern. Auf der anderen Seite hat sie den Kindern vermittelt, wenn ein Mensch Hilfe braucht und in Not ist, dann bekommt er sie, dann hat er sie zu bekommen. Das hat ja auch Frida Kahlo in ihrem Leben dann so geprägt. Sie ist ja nie an irgendeinem Bettler vorbeigegangen, ohne dem was in den Hut zu schmeißen. Das andere natürlich, was für ein freches Kind die war. Diese Szenen, die ja ziemlich am Anfang des Buches von mir geschildert werden, in der Schule, dass sie da einfach zum Direktor der Schule marschiert und von dem fordert, er soll den Lehrer rausschmeißen, weil der nichts kann und ihnen nur Unfug erzählt. Also das muss man sich trauen. Und das zu dieser Zeit damals, das hat mich sehr beeindruckt.
Ja, das hat mich beim Lesen auch sehr beeindruckt. Und Sie erzählen jetzt schon von Ihren Kapiteln. Sie sind dabei ja chronologisch vorgegangen. Zunächst geben Sie einen Überblick über Leben und Werk der Künstlerin und anschließend folgen kurze Kapitel zu den jeweiligen Lebensabschnitten. Wie haben Sie denn da die Kapiteleinteilung ausgewählt?
Ich habe natürlich nach Sachen gesucht, wie ich den Kindern schon strukturiert diese Person nahebringen kann. Aber natürlich muss man Kindern oder sollte man Kindern, egal was man vermitteln will, Geschichten erzählen. Und insofern war ich natürlich sehr immer auf der Suche, welches Kapitel bietet sich an, was gibt es da für Details, mit denen ich diesen Lebensabschnitt bunt darstellen kann. Vorgegangen bin ich halt so beim Aufbau, dass mir erstmal wichtig war, sie als Kind vorzustellen. Die Beziehung zu den Eltern, was war mit den Geschwistern, wie ist es mit der Schule gelaufen? Und dann natürlich andere wichtige Punkte waren einmal diese Kinderlähmung, dann als Jugendliche dieser schlimme Unfall. Und dann geht es natürlich auch darum, ja, welche Art von Malerei war das? Wie kam sie dazu? Und so habe ich halt versucht, Schritt für Schritt ihr Leben aufzurollen mit all seinen lustigen Aspekten, mit den traurigen Erlebnissen, Ereignissen, die Frida Kahlo geprägt haben.
Sie haben ja lange in Tageszeitungsredaktionen mit dem Schwerpunkt Politik gearbeitet. In den 1970er Jahren, so schreiben Sie es ja auch in Ihrem Buch, hat die Frauenbewegung Frida Kahlo für sich entdeckt. Was ist denn das Politische an Frida Kahlo?
Frida Kahlo hat sich ja immer genannt, ein Kind der Revolution, was nicht so ganz stimmt, aber sie hat natürlich mitbekommen, was in Mexiko los war und hat sich da auch sehr schnell, sehr eindeutig positioniert. Sie hat in politischen Kreisen verkehrt. Sie hat ja auch mit Trotzki zum Beispiel eine Affäre gehabt. Sie hat sich für den Kommunismus interessiert. Die politische Botschaft ist natürlich auch heute noch, speziell was Frauenbewegung, die Befreiung der Frauen anbelangt. Lass dich nicht aufhalten auf deinem Weg. Frida Kahlo hat ja selber mal so eine Phase durchlebt, als sie frisch verheiratet war. Da hat sie sich ja komplett geändert. Um ihrem Ehemann zu gefallen, hat sie ihren ganzen Stil geändert und hat aufgehört zu malen. Sie hat erst dann wieder angefangen, als sie mit ihrem Mann dann in den USA war und eigentlich gemerkt hat, sie wird betrachtet so als die Blume an seinem Hut, so ungefähr. Die andere politische Botschaft ist, nicht davor zurückzuscheuen, sich selber zu öffnen, sich selber darzustellen, zu zeigen, wie sieht's in mir aus. Und die Bilder, das ist mir zum Teil ja fast schon brutal, wie sie ihren Körper aufreißt und in dem Körper Symbole zeigt, was ihr da alles widerfahren ist. Das war ja auch eine Provokation.
Die Illustrationen verfertigte Tine Schulz, die ihren Schreibstil und das Leben Kahlos ganz wunderbar zusammenbringt. Die Bilder sind sehr szenisch, zeigen humorvoll und detailreich die Welt Frida Kahlos und binden in diese Szenen auch Gemälde der Malerin ein. Haben die Illustrationen von Tine Schulz ihren Blick auf Frida Kahlo nochmal erweitert?
Ja, insofern erweitert, als ich sehr gestaunt habe, wie toll sie das hingekriegt hat, diese Bilder auch von der Frida Kahlo so wiederzugeben, dass sie für Kinder auch nochmal anders attraktiv sind. Während meiner Recherchen, während der Arbeit an dem Buch, da liegt normalerweise mein ganzer Schreibtisch immer voll mit Büchern, mit Bildbänden, mit sonst was. Und ich habe zwei kleine Freunde, 7 und 9 Jahre alt. Und wenn die bei mir waren, die stürzten sich immer auf diese Bildbände und auf die Gemälde von der Frida Kahlo. Und da konnte man richtig merken, wie die so zerrissen waren. Zwischen auf der einen Seite geschockt, auf der anderen Seite aber wahnsinnig neugierig. Und insofern war ich natürlich neugierig, wie macht es die Tine Schulz fürs Buch. Und ich finde, das hat sie großartig hingekriegt.
Was ist denn für Sie persönlich das Besondere an Frida Kahlo?
So ganz viele Facetten ihrer Persönlichkeit und zwar in jedem Lebensabschnitt und so viele Sachen, die sie erlebt und durchlebt hat. Das fängt an schon in der Kindheit eben, wie sie da so ermutigt durch ihren Vater, komm, wir lassen uns nicht unterkriegen, kämpft auch um Anerkennung schon bei den anderen Kindern, dabei ja natürlich auch sehr verletzt wird. Heute nennt man das Mobbing, was da mit ihr passiert ist, wenn die Kinder ihr hinterhergerufen haben, Hinke Frieda, Hinke Frieda. Sie ist damit umgegangen, sie hat sich zur Wehr gesetzt. Dieses, na wartet euch, werde ich es zeigen, das zieht sich ja durch ihr ganzes Leben. Und dieses nach außen sich wehren, sich behaupten und auch Stärke vermitteln, auf der anderen Seite aber zerbrechlich zu sein und trotzdem den Mut nicht zu verlieren. Also das beeindruckt mich an dieser Frau ganz, ganz, ganz besonders. Und das gilt dann später auch als Erwachsene, diese ganz schwierige Beziehung zu Diego Rivera, wo sie ja auch gelitten hat, wie eine Hündin, sage ich jetzt mal, aber dann auch ihren Weg gefunden hat. Frida Kahlo hat ja selber dann irgendwann Affären gehabt mit Männern und mit Frauen. Und das Interessante ist, dass der Diego Rivera sie, was die Malerei anbelangt, immer ermutigt hat, geh deinen Weg, tu, was du für richtig hältst, lass dich nicht entmutigen. Und das hat sie auch in ihrem Leben als Ehefrau in der Beziehung gelebt. Also sie war unglaublich stark und konsequent in allem, was sie getan hat. Und es hat mich also, je mehr ich an Details bei der Recherche über sie erfahren hat, umso mehr beeindruckt, muss ich sagen.
Sagt die Autorin Christine Schulz-Reiß. Ihr neues Buch Frida Kahlo, die Farben einer starken Frau, ist im Kindermann Verlag erschienen. Mit Bildern von Tine Schulz. Der Verlag empfiehlt das Buch ab 8 Jahren. Unser Vokabular über die Natur wird immer kleiner und ungenauer. Eltern kommen schnell in Erklärungsnot, wenn ihre Kinder sie nach dem Namen eines bestimmten Baumes oder Tieres fragen. Dabei ist das Wissen über unsere Natur hilfreich. Denn wer viel über die Umwelt weiß, fühlt sich auch verbundener mit ihr. Wie wirkt sich unser vermindertes Wissen und unser Handeln auf die Natur aus? Und welchen Einfluss hat wiederum die Umwelt auf uns Menschen? Wer das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur versteht, erlebt die Natur als etwas Wertvolles und Schützenswertes. Kinderbücher können dieses Wissen vermitteln und das Verständnis für die Natur stärken. Isabel Stier hat sich neue Naturkinderbücher angeschaut und empfiehlt 6 sehr unterschiedliche Titel. Ihr Beitrag beginnt mit
Vom Feld auf den Teller von Nancy Castaldo und Jenny Schuh.
Immer mehr Bauern und Bäuerinnen leisten einen Beitrag zum Klimaschutz, indem sie nachhaltig landwirtschaften. Was es dabei alles zu beachten gibt, zeigen Nancy Castaldo und Jenny Shu in ihrem Sachbuch für Kinder ab 8 Jahren. Sie nehmen junge Lesende mit auf Höfe rund um die Welt und erklären, welchen Herausforderungen die Menschen dort begegnen.
Zu Frühlingsbeginn gibt es oft Hochwasser, das Überschwemmungsgebiete unter Wasser setzt. Überschwemmungen können aber auch die Folge von Unwettern sein und Schäden verursachen. Überflutete Böden können die Aussaat verzögern, doch Hochwasser kann den Boden auch verbessern.
Jede Doppelseite zeigt einen landwirtschaftlichen Betrieb mit unterschiedlichen Anbauweisen oder regionalen Besonderheiten. Die großflächigen Zeichnungen in knalligen Farben gleichen Wimmelbildern. Viele unterschiedliche Pflanzen, Tiere und Menschen gibt es dort zu entdecken. Mit ihren ausdrucksstarken Zeichnungen unterstreicht Ginny Shu die Individualität sowohl von Menschen als auch von Tieren. Auf einem überfluteten Feld steht eine Kuhherde. Ein Tier schaut sichtlich verwirrt rein, während ein anderes das Wasser zu genießen scheint. Informative und lustige Detailinformationen finden sich in kleinen Erklärboxen am Seitenrand.
Jede Sprache hat andere Wörter für Laute von Tieren. Diese klingen zum Teil sehr unterschiedlich. Schafe. In englischsprachigen Ländern machen Schafe ba, in arabischsprachigen mba, in Holland machen sie bebe und in Japan me.
Mit dem anschaulichen Sachbuch Vom Feld auf den Teller machen Nancy Castaldo und Ginny Shu die verschiedenen Arbeitsweisen nachhaltiger Landwirtschaft anschaulich. Zudem vermitteln sie ein Verständnis für die Herkunft unseres Essens.
Kayabu. Eine Geschichte aus Amazonien von Aymart Toledo.
Andere Bauern und Bäuerinnen arbeiten nicht nachhaltig. Was passiert, wenn sie ganze Wälder in Brand setzen, um neue Ackerflächen zu schaffen, zeigt dieses ab 6 Jahren empfohlene Kinderbuch. Protagonist ist ein Junge namens Kayabu, der im Amazonas-Regenwald lebt. Eines Tages droht ein Feuer, sein Heimatdorf zu zerstören. Er muss fliehen.
Dann stieg uns eines Morgens der beißende Geruch von Rauch in die Nase. Der Wind war heiß, die Vögel und Affen wurden ganz unruhig. Die alten Menschen im Dorf haben immer gesagt, dass wir sofort zusammenpacken und weglaufen sollten, sobald wir Rauch riechen würden. Noch bevor Feuer zu sehen sei. Wir brachen also sofort auf.
Gemeinsam mit seiner Mutter und seinen Geschwistern macht sich Kayabu in einem Kanu auf den Weg. Sie finden Unterschlupf in einem Dorf am Ufer des Amazonas. In der Dorfschule lernt Kayabu Nana kennen. Die beiden Kinder merken schnell, wie sehr sich ihre Lebensweisen unterscheiden. Kayabu zeigt Nana, wie man Trinkwasser aus Lianen gewinnt. Nana erklärt ihrem neuen Freund, wie man Geld verdient und damit bezahlt.
Kayabu lebte schon eine ganze Zeit im Dorf, als er Nana eines Tages fragte, wo finden die Leute denn Geld? Geld findet man nicht, Geld muss man verdienen, antwortete Nana. Geld verdient man? Ja, zum Beispiel indem man Maniok schält. Mit dem Geld, das man dafür erhält, kann man sich zum Beispiel eine Hängematte kaufen.
Erzählt ist die Geschichte aus der Perspektive von Nana. Genau wie sie staunt man beim Lesen immer wieder darüber, wie gut sich Kayabu mit Pflanzen und Tieren auskennt. Diese zeigt Autor und Illustrator Aymart Toledo in einer außergewöhnlichen Ästhetik. Jede Seite des Buchs enthält ein detailreiches Kunstwerk, das Toledo aus bunter Pappe, Transparentpapier, Stoffen und Schnüren ausgeschnitten, aufgeklebt und im Anschluss abfotografiert hat. Aymart Toledo bringt seinen jungen Leserinnen und Lesern in diesem Buch nicht nur das Leben im Amazonasgebiet näher, er thematisiert auch, inwiefern sich das Leben dort in Zukunft weiter ändern wird. Das gelingt ihm mit subtilen Andeutungen, ohne Suche nach Schuldigen, aber mit einem klaren Aufruf zum Umdenken, damit die verbleibenden indigenen Völker eine Chance haben, ihren Lebensraum zu bewahren.
Perfekt versteckt, wie Tiere sich tarnen, von Rachel Williams und Xenia Bachareva.
Einen Ausflug in den unberührten Teil des Regenwaldes können junge Leserinnen und Leser ab 5 Jahren in diesem Wimmelbilderbuch machen. In europäischen Buchenwäldern, in der Sahara oder den Rocky Mountains verstecken sich zahlreiche Tarnkünstler des Tierreichs. Rachel Williams und Xenia Bachareva präsentieren hier 6 unterschiedliche Lebensräume auf der ganzen Welt.
Das Leben im Korallenriff, unter Wasser, tief im Meer, fordert uns zum Staunen auf. Und es braucht uns heute sehr. Dort leben Fische, große, kleine, Korallen wiegen sich und wogen in allen Farben, grün, blau, rot, ein riesengroßer Regenbogen.
Illustratorin Xenia Bachareva verortet jeden Lebensraum zunächst auf einer Landkarte. Sie zeichnet die Karten im historischen Stil, bunt und anschaulich. Der australische Kontinent ist übersät von Bergen und Flussläufen. Straßen und Städte gibt es nicht. Auf der nächsten Doppelseite lädt das Wimmelbild zum Erkunden des Korallenriffs ein. Überall schwimmen bunte Fische, Sand wirbelt auf, die Korallenarme sind ein beliebtes Versteck. Ein besonderer Clou des Buchs? Am Rand der Wimmelbilder stehen Rätselfragen, die beim Entdecken helfen. Rachel Williams hat sie so formuliert, dass ihre Leserinnen und Leser beim Rätseln Details über die Tiere erfahren.
Ich bin ein Pferd, doch kann nicht traben, dafür als Mann auch Kinder haben. Ich bin ein Zwergseepferdchen.
Die Fragen variieren im Schwierigkeitsgrad. Wer nicht alle gesuchten Tiere findet, schaut in der Auflösung im hinteren Teil des Buches nach. Aber auch ohne die Rätselfragen macht das Entdecken großen Spaß. Xenia Bacharevas Tiere verschmelzen so gekonnt mit der Umgebung, dass man genau hinschauen muss, um alle zu entdecken. Wer mehr über einen Lebensraum erfahren will, blättert zur nächsten Doppelseite. Hier gibt es Hintergrundinformationen, Zahlen und Erklärungen zu einzelnen Tieren. Raffinierte Illustrationen und lehrreiche Fakten ergänzen sich in diesem Buch perfekt.
Wenn Blumen kleine Monster wären, von Claire Lemann.
Rätselhaft geht es auch in Claire Lemanns Sachbuch ab 8 Jahren zu. Denn wer hat schon einmal von einer Monstrazynte oder einem Klatschmonster gehört? Beides sind Fantasiekreaturen der französischen Autorin und Illustratorin. Während der Corona-Pandemie hat sie ihre Leidenschaft für Blumen entdeckt und einen Blumenführer für Kinder geschrieben. Der enthält Sachinformationen wie die Wachstumsgewohnheiten und Vorlieben der Pflanzen, konzentriert sich aber vor allem auf ihr Aussehen. Die Autorin ordnet die Blumen den 4 Jahreszeiten zu und beschreibt sie so, wie sie sie selbst in ihrem bretonischen Garten beobachtet hat. Im Frühling blüht die Pfingstrose.
Sie versteckt sich tagelang in ihrem Ei, bevor sie es wagt, die Nase hinauszustrecken. Erst wenn man ihr den Rücken zudreht, kommt sie vorsichtig heraus. Sie scheint sich beim kleinsten Geräusch wieder in ihr Gehäuse zurückzuziehen.
Wie genau Claire Lemann ihre Blumen beobachtet hat, wird anhand ihrer feinen Bebilderung im Aquarellstil deutlich. Sie zeichnet einzelne Blüten im Großformat, konzentriert sich mal auf die Blätter der Pflanze, mal auf die Wurzeln. Es bleibt aber nicht bei bloßen Beobachtungen. Die Autorin erfindet für jede Blume eine Persönlichkeit und denkt sich Geschichten dazu aus. Sie stellt sich die Blumen als kleine Monster vor. So wird die Pfingstrose zum Pfingstronster.
Es hätte keinen Mund, damit es seine vielen geheimen Heilmittelrezepte nicht verriete. Es bewegte sich mit der Anmut einer Ballerina fort, mit seiner zerzausten Schwanzflosse und den beiden tanzenden Seitenflossen. Wie die Blumen hätte das Pfingstronster seine Wurzeln in Asien, wo es verehrt würde wie eine Königin.
Wer es Claire Lemann nachmachen und sein eigenes Blumenmonster erschaffen möchte, findet auf der letzten Seite eine Anleitung dazu. Mit ihrem ungewöhnlichen Ansatz animiert Claire Lemann junge Leserinnen und Leser, sich kreativ mit der Natur auseinanderzusetzen. Das Buch regt dazu an, den eigenen Blick auf die Umwelt zu schärfen und der Fantasie freien Lauf zu lassen.
Bea und Nix, der Baum zwischen den Zeiten, von Rebecca Lim und Kate Gordon.
Fantastisch geht es auch in diesem Kinderbuch ab 10 Jahren zu. Die Teenagerinnen Bea und Nix leben beide im gleichen Ort in Tasmanien, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Bea lebt im Jahr 2023 und Nyx 2093. Von Anfang an flechten die Autorinnen Hinweise in den Text ein, die erahnen lassen, dass Nyx Bea in der Zeit voraus ist. Sie legen Nyx Wortneuschöpfungen wie Porter Haiber und Biosynth Zeitmesser in den Mund. Außerdem wächst Bea im idyllisch grünen Tasmanien auf, während es bei Nyx gänzlich anders aussieht. Die Erde ist verdorrt, Chemikalien sind ausgekippt, lebende Pflanzen gibt es nicht mehr und Kommunikation findet nur noch online statt. Über allem schwebt die Angst vor Umweltkatastrophen.
Ich kann nicht fassen, dass Dad schon wieder mit seinem Geschwafel über das Hochwasser angefangen hat. Das Hochwasser, das alles zerstören wird, was ich je gekannt habe, mein ganzes Leben. Es sei denn, wir ziehen um. Für mich ist Dad das Hochwasser.
Die Kapitel sind abwechselnd aus Sicht von Bea und Nyx geschrieben. Verbunden sind die Protagonistinnen durch einen Kletterbaum. Zu Beginn des Buchs findet Bea dort eine Nachricht von Nyx. In jedem Kapitel gibt es eine Nachricht der einen an die andere. Diese Notizen sind in Handschrift abgedruckt und heben sich so optisch vom Rest des Textes ab. Die Mädchen können nicht glauben, dass der Baum so etwas wie ein Briefkasten zwischen den Zeiten ist. Nyx bittet Bea, einen Beweis zu hinterlegen, der in ihrer Zeit sichtbar wird.
Bitte hinterlasse irgendetwas an meinem Haus, das bleiben wird, wie unser Briefebaum, damit jeder, der an dem Haus vorbeigeht, aufschauen und staunen kann, selbst wenn ich nicht mehr da bin, weil etwas Grünes und Wunderschönes an so einem heißen und schrecklich staubigen Ort wie hier wachsen konnte.
Am nächsten Tag wächst tatsächlich ein Baum vor Nyx Haus und Bea sieht ihre Chance, in der Gegenwart etwas für die Zukunft zu tun. Mit Hilfe ihrer Eltern organisiert sie auf einem hohen Berg den Bau eines Hochwasserunterschlupfes für Klimaflüchtlinge in der Zukunft. Es gibt ein paar weit hergeholte Wendungen in der Geschichte, zum Beispiel, dass niemand an Beas Glaubwürdigkeit zweifelt. Sogar der Stadtrat beteiligt sich ohne weitere Nachfragen am Bauprojekt. Zudem verläuft die Entwicklung der beiden Protagonistinnen wenig überraschend. Außenseiterin Bea, die in der Schule gemobbt wird, wandelt sich zur Heldin. Die abenteuerlustige Nyx überzeugt ihren Vater und weitere Menschen davon, ihr im Sturm auf den Berg zu folgen, um dort Schutz zu suchen. Andere Szenarien dieser dystopischen Zukunftsvision sind dagegen durchaus realistisch.
Ich kenne nicht mal alle Namen der Kinder in meiner Klasse, weil manche nie da sind, wenn die Anwesenheit kontrolliert wird oder wir Sonderunterricht haben, zu dem wir uns alle zusammen ablenken müssen, um uns eine Rede anzuhören. In meiner Zeit kann man so präsent oder versteckt sein, wie man will.
Die Autorinnen Rebecca Lim und Kate Gordon haben sich die einzelnen Kapitel des Buches per Mail hin und her geschickt und so abwechselnd daran weitergeschrieben. Individuelle Handschriften der Autorinnen sind beim Lesen allerdings nicht zu erkennen, was an der Übersetzung aus dem Englischen liegen mag. Trotz einiger inhaltlicher Schwächen lohnt sich die Lektüre. Was zunächst wie eine magische Freundinnengeschichte wirkt, wandelt sich zum packenden Kinderbuch über den Klimaschutz. Mit ihrer Geschichte regen Rebecca Lim und Kate Gordon dazu an, das eigene Denken und Handeln in Bezug auf Natur und Umwelt zu hinterfragen und machen klar, dass es sich immer lohnt, zu kämpfen.
Lucie auf den Spuren der Tiere von Pierre Vassem.
Auch dieser Sachcomic ab 7 Jahren spielt in der Zukunft. Protagonistin Lucie arbeitet in einem Naturkundemuseum und soll einen Professor bei der Erforschung von ausgestorbenen Tierarten unterstützen. Autor und Illustrator Pierre Vassem versteht es, naturwissenschaftliche Fakten mit Humor zu präsentieren. Man erfährt nicht nur Neues über viele verschiedene Tierarten, sondern muss auch immer wieder schmunzeln, zum Beispiel über die Konversation zwischen Lucie und einem Sperlingskauz.
Darf man fragen, was hier los ist?
Oh, aber Sie sind ja ganz klein.
Ich bitte Sie, ja, ich bin die kleinste Eulenart. Und jetzt? Schatz, diese Dame stört mich beim Putzen. Vertreib sie bitte.
Bäh, das riecht echt streng bei Ihnen.
Hast du gehört, Schatz? Natürlich stinkt es. Das sind die toten Tiere, die mein Mann heimbringt.
Ihr Mann jagt also und Sie putzen zu Hause. Sie sind nicht gerade ein modernes Paar.
Der Autor schickt Lucie und Theo an viele verschiedene Orte, lässt sie immer wieder andere Jahreszeiten durchleben und ihre Umwelt in all ihren Facetten kennenlernen. Die Veränderung der Natur fängt Pierre Vassem mit präzise gewählter Farbgebung ein. So ist der nächtliche Ausflug zu den Sperlingskäuzen in gedeckten grauen Farben gezeichnet. Ein sommerliches Treffen mit einem Falken erstrahlt in Goldgelb. Sieht man den Titel als reines Sachbuch, wird man womöglich enttäuscht. Denn die Texte haben keine wissenschaftliche Tiefe. Hin und wieder versteckt sich in den amüsanten Dialogen zwar ein naturwissenschaftlicher Fakt, in erster Linie ist es jedoch eine spielerische Annäherung an die Artenvielfalt. Auf jeden Fall aber macht dieser Sachcomic großen Spaß. Die 6 vorgestellten Bücher unterscheiden sich in Form und Auseinandersetzung mit den Themen deutlich voneinander. Dennoch vermitteln sie ein Verständnis dafür, wie sich Natur und Umwelt stetig verändern. Und animieren dazu, über die Konsequenzen menschlichen Handelns nachzudenken.
Das sagt Isabel Stier über 6 Kinderbücher mit dem Thema Natur. Alle Beiträge können Sie sich auch in unserer kostenlosen Deutschlandfunk-App anhören. Das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser in dieser Woche. Hier im Programm folgt Computer und Kommunikation. Ich bin Svenja Kretschmer. Haben Sie noch ein schönes Wochenende.